Zulu Nation. Rapping, sir, rapping. Music is a part of life. Music was once everything. Our music lives through everyone. What our music does is show your love. Still give your hope. Keep the focus. What we gonna do is spread the light. Music is a part of life. Music is a part of life. Yeah.
Seven sisters, stars, and Orion. Sons and the daughters of light, we have come. Elohim brought forth the affirmation. Four light entities focused as one. Quantum, Gamma, Centurion, Dragon Ball Z and Supernova selling from. Believe me when I tell you, son, you really don't want none. Killing MCs without a gun, my brain weighs a ton. You new school cats got a lot of nerve. Vic Ferrari laced the track and said, be served. That's my word. I'm eradicate them, no need to play or hate them, cause I know I can fade them. We be the Anunnaki, you rappers are carbon copies. You rappers are silent sloppy, son, you can't stop me. From the age of technology, 2023 AD. After Earth, the brain takes over humanity. We all lost our sanity, had too much vanity. Artificial intelligence became our worst enemy. Stop. Hey, what's that sound? 2001, the real shit's going down. Arthur C. Clarke, Ron Stolen, every KC. Virginia, George, Justin, Future, you work for Mr. Space Lee. Humans are clones, the ladies don't have the babies. The men make robotics, the rest are all narcotics. The ozone depleted, the water is undrinkable. You think this is unthinkable, you better use your brain, fool. We make the music to counteract the subliminal new messages transmitted by the news and the networks. Audio vision, come on, y'all and get some. Millennium beginning of the end and I'ma get up. Cyber crisis, we prepare for my return. Cyberine came to blaze it, it's gonna get burned. Brooklyn is my home base, Matrix is my interface. Marcy is my project, I'm straight for Generation X.
Music is our part of life. Music was once everything. Our music lives through everyone. What our music does is show your love. Give your hope, keep the focus. What we gonna do is spread the light. Music is our part of life. Our music is our part of life. Music is our part of life. Music was once everything. Our music lives through everyone. What our music does is show your love. Give your hope, keep the focus. What we gonna do is spread the light. Music is our part of life. Music is our part of life.
So. Das Mikro. Also hier ist für die Zerherrschaft heute mit einer weiteren Frankfurter Kulturkomitee-Sendung und zwar zum Thema Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Und heute im Studio ist eben die Projektgruppe des Fachbereichs Media der Hochschule in Darmstadt. Und hier im Studio darf ich begrüßen Hans Putnis und Judith Winkler und vielleicht sagst du es kurz.
Matthias Gottschlicht.
Gottschlicht. Okay. Und wir wollen heute eigentlich über das Projekt sprechen, die erste Phase, die Bestandsaufnahme dieses Kultur-, also dieses Wettbewerbs, der unter verschiedenen Hochschulen hier in der Region Rhein-Main durchgeführt wird, ist jetzt abgeschlossen und ihr habt in dem Sinne auch an einer Bestandsaufnahme gearbeitet. Was vielleicht interessant ist, vielleicht zuerst zu erklären, das ist vielleicht die Frage an Herrn Putnis. Was passiert genau in dem Fachbereich Media an der Hochschule in Darmstadt? Wie wird da normalerweise unterrichtet in dem Sinne? Was sind das für Themen? Und wie passt eigentlich dieses Thema, das jetzt im Bezug auf Kulturpolitik hier entwickelt werden soll, da in diesen Themenbereich Medien?
Wir sind natürlich ein ziemlich ungewöhnlicher Fachbereich, weil wir innerhalb einer Hochschule ganz praktische künftige Medienarbeiter ausbilden.
Ja.
Das heißt also für Fernsehen genauso wie für Film und Radio, haben ein eigenes Radiostudio, Filmstudio, all das. Das heißt, praktische Leute werden bei uns ausgebildet. Wer also in Hessen irgendwie zum Multimedienmarkt und zum Fernsehen gehen will, der ist bei uns natürlich herzlich willkommen.
Ja.
Wir wurden deswegen auch von diesem Wettbewerb Express angesprochen, weil wir so Medien orientiert sind und nicht die Hochschule als Ganze wurde gewissermaßen angesprochen, sondern wir ganz gezielt. Und das ist natürlich so eine kleine Ehre, wenn man richtig so ausgesucht wird.
Ja.
Und die Studenten bei uns, die rechtzeitig auch nicht, du bist eigentlich auch so richtig jemand, der in den Medien lebt.
Ja, durchaus, ja. Mhm. Kann ich bestätigen.
Was bedeutet das, also in den Medien zu leben?
Also in den Medien, beziehungsweise mit den Medien leben, ist dass also A, keine Kontaktscheue da ist, im Sinne von, oh Schreck, ein Rechner, weil die ganze Medienlandschaft also in Zukunft in jedem Falle digital zum größten Teil hergestellt, produziert werden wird. Und ja, also ich sage jetzt mal, Affinität zur Technik sollte auf jeden Fall da sein, aber es ist natürlich auch in dem Falle, wenn man es produziert, auch verknüpft mit Dingen wie visueller Gestaltung und auditiver Gestaltung oder gemischt, ja, im Sinne von audiovisuell. Gibt aber auch andere Sachen zu bewältigen im Sinne von Internetplattformen schaffen oder programmieren und so weiter und so fort. Spiele entwickeln für die Rechner, wo sich dann die Eltern gerne drüber aufregen. Ja, und in dieser Welt lebe ich durchaus, ja, obwohl ich an für sich da auch gar nicht so erst groß geworden bin, aber der Schritt ist mir gelungen einigermaßen.
Mhm. Der Witz bei uns ist natürlich, dass alle eine solide technische Ausbildung bekommen. Das heißt, wir machen nicht nur Content, wie jetzt zum Beispiel Judith sitzt jetzt an einem Hörspiel für ihre Examensarbeit dran, sondern wir bringen auch allen Studenten bei die gesamten technologischen Grundlagen für visuelle und Audiomedien. Matthias ist zum Beispiel ein stark technisch orientierter Typus, nicht? Der jetzt gerade auch an einer Diplomarbeit sitzt, die mit unserem Thema dann auch zu tun hat, aber der eben eher stärker aus der Technik herauskommt. Ja? Also vielleicht kannst du auch mal was sagen, wie deine Orientierung ist.
Also bei mir ist ja so, ich bin aus dem Studiengang MSD, das ist Media System Design. Mhm. Das ist noch jetzt im Gegensatz zu unserem Partnerstudiengang Media Production so, dass es da drei Bereiche gibt, Großbereiche. Das ist der Wirtschaftsbereich, der Designbereich und der Informatikbereich. Mhm. Da wird auch im Prinzip, die ganzen drei Bereiche werden durch das ganze Studium hinweg angeboten. Im Prinzip macht das eine gute Basis. Ja? Das heißt, ich habe halt eben diese technische Basis. Ich weiß im Prinzip, okay, mit welchen Mitteln müsste das programmiert werden, welche Plattform steckt dahinter. Das heißt, ich kann halt auch besser einschätzen, wie lange bräuchte denn jetzt ein Informatiker dafür. Wir lernen im Prinzip das Ganze auch unter Kostenaspekten zu sehen und wir lernen halt im ganzen Bereich Design eben, wie die Visualisierung und wie die ganzen anderen Sachen funktionieren. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mich davor schon stark für Medien interessiert und ich wollte erst ursprünglich zum Film und ich habe auch mein Praxissemester bei einer Filmproduktionsfirma in Hamburg gemacht und habe da auch wirklich sehr nette Sachen kennengelernt und das war auch alles eine feine Sache. Habe mich dann jetzt aber im Zuge des letzten zwei Semester im Hauptstudium und jetzt auch mit dem Thema der Diplomarbeit in diese Richtung entschieden, dass ich gerne Interfaces entwickeln möchte. Das heißt, es geht in Richtung UI, also User Interface Design. Und in dem Zug halt auch sind so Schlagwörter wie Usability, also diese Bedienbarkeit, die Benutzerfreundlichkeit, ja, ob das Programm gebrauchstauglich ist, solche Sachen sind da halt eben wichtig. Mhm. Und das wird jetzt in unserem Konzept, in unserem Projekt, wird das jetzt mein Teil sein, da eben dafür zu sorgen, dass das halt auch eben eine ansprechende Anwendung wird, dass es eben im Prinzip auch viele Leute benutzen können, ja, und einfach nice und sexy ist.
Yeah. Sexy ist natürlich sowohl unser ganzer Studiengang als auch unser Leben draußen. Wir leben ja in Dieburg. Wir leben in so einer Splendid Isolation. Der Fachbereich hat also einen Campus übernommen von der Telekom in großen, lichten Räumen, die jetzt sonnendurchschienen sind. Im Sommer ist es besonders schön und wir leben so richtig im Wald drin und das macht die Arbeit schon sehr spaßig.
Ah ja.
Das war als Hintergrund mal, nicht? Dass man sieht, wir kommen eigentlich so draußen vom Walde her und haben trotzdem natürlich Interesse an der kulturellen Entwicklung des Rhein-Main-Gebiets. Deswegen dieser Wettbewerb.
Ja, und nochmal zu Ihnen selbst, Sie kommen ja auch aus den Medien und haben ja auch journalistisch gearbeitet.
Ja, ich war lange Journalist bei der FAZ, ich war lange in der Werbung, ich habe als Fotograf gearbeitet, ich bin so ein milchgebendes Wollschwein. Und habe dann 20 Jahre lang Fotografen ausgebildet.
Yeah.
Und bin jetzt im Fachbereich Media, aber mit einer eigenen Disziplin vertreten, die heißt Medienkultur. Das heißt, ich versuche den Studenten einen gesamten kulturellen Hintergrund zu den Medien zu vermitteln, also eine richtige Bildgeschichte, die mehr ist als Kunstgeschichte, eine richtige Filmgeschichte, die mehr ist als stilistische Geschichte, Ethik, Ästhetik, diese Dinge kommen alle bei mir vor. Ich bin also gewissermaßen so jemand, der die kulturelle Frage dann im Alltag übersetzt und sie auch richtig als Material zu den Studenten heranbringt.
Ja, und da Sie ja in dem Sinne dann ja schon sehr lange auch hier sich im Rhein-Main-Gebiet auch bewegen, was denken Sie, war der Anlass, dass man sich überlegt hat, ein kulturpolitisches Konzept für die Region Rhein-Main zu entwerfen? Also was ist hier sozusagen was fehlt hier in dieser Region, dass man, oder was wird hier sozusagen sublimiert, dass...
Naja, solche Preise, und es geht ja hier um einen Wettbewerb, und wenn wir gewinnen, sind wir ja ganz happy, dann kriegen wir alle ein bisschen Geld und können andere Projekte damit machen. Solche Preise werden ja von Institutionen vergeben. Ja. Und das Frankfurter Kulturkomitee ist eben eine der Institutionen, die in Frankfurt mit dem Hintergrund der Industrie und der Banken, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch des Frankfurter Kulturkomitees, eine Veränderung im kulturellen Leben herbeiführen wollen, Initiativen einfach starten. Und hier dachten sie sich einfach, nachdem so viele Überlegungen und Gutachten geschrieben worden waren, wie die Kultur des Rhein-Main-Gebietes anders finanziert, anders platziert, welche Highlights anders gemacht werden sollten und alles nichts realisiert wurde, sagen sie sich, wenden wir uns doch mal an die Leute, die später vielleicht in diesen Bereichen tätig sind und die also jetzt jung sind und die Ideen haben und haben sich deswegen an Studenten und Hochschulen gewandt. Also da ist so eine Art Initiative. Das, was aber dabei herauskommt, sind ja dann ganz unterschiedliche Reaktionen von verschiedenen Hochschulen, wie wir ja auch jetzt hier schon im Radio X einige andere Teilnehmer dieses Wettbewerbs gehört haben. Und wir haben eine ganz besondere Schiene gewählt.
Ja, okay, da können wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, aber wie würden Sie, das war ja in dem Sinne auch eine der Aufgaben, Kultur zu definieren, wie würden Sie jetzt, vielleicht können die anderen dazu auch noch was sagen, aber was ist sozusagen eure Wahrnehmung von Kultur und was ist dann sozusagen etwas Kulturpolitisches? Ich meine, das.
Also ich sage jetzt mal, also Kultur wird von den Institutionen oder von den öffentlichen Einrichtungen, sei es jetzt Bürgermeister und Co. außenrum, also es wird sozusagen von dem gebildeten Bürgern als Theater wahrgenommen, als die Oper oder Museen und all diese Dinge, die, sage ich jetzt mal, auch von bestimmten Menschen frequentiert werden. Aber Kultur ist nach unserer Auffassung, also da haben wir auch sehr ausführliche Gespräche drüber geführt und jeder von uns war der Meinung, Kultur findet einfach da statt, wo die Menschen sich jeden Tag aufhalten, also wirklich das ganz alltägliche Leben mit seinen Ritualen, ja. Und die sind überall sichtbar, wenn man sich mal drum bemüht, die auch wirklich zu sehen. Und da hatten wir ja auch einige aufgezeigt im Sinne von die Handy-Benutzer und diese Nomaden zwischen Zuhause und Arbeit. Wo bewegen die sich? Womit beschäftigen die sich? Ja, wie sieht's bei denen zu Hause aus? Ja, wie viel Zeit bleibt eigentlich für Kochen, für Familie, für Freunde und so weiter. Also da findet maßgeblich Kultur statt. Ja, also auch in Interaktion oder auch Nicht-Interaktion, ja. Und das haben wir versucht auch irgendwie zu orten, wie das so aussieht. Und das mit erstmal strikt visuellen Mitteln. Also im Sinne von, alle sind ausgeschwärmt und haben mit ihren Mitteln und Möglichkeiten sowas visuell zu fixieren, im Sinne von Video und Fotos dokumentiert. Mhm. Also wirklich in den Peripherien auch, mal nicht nur Frankfurt, sondern auch außenrum die Menschen sehen. Es gibt ja nicht nur Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet. Und da waren schon sehr signifikante Ähnlichkeiten zu finden. Also dass man wirklich sagt, also die Leute, die sitzen da wie versteinert, irgendwie jeden Tag immer an der gleichen Stelle in der S-Bahn. Und sind einfach nur froh, wenn sie nicht angequatscht werden, ja. Oder außenrum die Situation sich so gestaltet, dass sie sie am besten ignorieren können. Also am besten störfrei, ist aber in dem Sinne oft nicht möglich. Aber genau, also Kultur in dem Sinne findet nicht in den Museen statt, unserer Meinung auch, aber nicht nur.
Ja, also deshalb sagt ihr auch, Kulturpolitik ist Kunstpolitik, weil sie sich eben nicht mit der Lebenskultur der Menschen auseinandersetzt.
Mhm. Ja.
Und da wollte ich in dem Sinne ansetzen. Und wenn, wenn jetzt Medien auf eine bestimmte Art und Weise sehr radikal jetzt das Leben auch verändern, dann ist es natürlich sehr schwierig, wie diese Kultur tatsächlich wahrgenommen werden soll. Und entwickelt ihr dafür auch Konzepte für neue Lebenskulturen oder Lebensformen, die sich da entwickeln durch andere Nutzung von Medien in den Haushalten oder in der Interaktion?
Ich glaube, Kultur ist ja immer schon da. Kultur muss nicht gemacht werden. Das, was wir als Eingriffe machen, das sind dann entweder künstlerische Leistungen, wo eben Leute, die speziell Ausdrucksmenschen sind, wie das Künstler ja in ihrer Profession sind. Sie drücken etwas anderes aus, das sie erarbeitet haben, den anderen etwas mitteilen. Aber die Lebensweise und die Formen, in denen Menschen ihre Umwelt erleben, gestalten und durchleben in ihrer Lebensgeschichte, die muss überhaupt nicht erfunden werden, die muss auch gar nicht gesteuert werden. Die ist immer, die kommt naturwüchsig zustande. Wenn also neue Medien da sind, heißt das doch nichts anderes, als dass auf dem Hintergrund technologischer Entwicklungen Menschen Dinge in Anspruch nehmen, die sie vorher komplizierter vielleicht benutzt haben. Typischer Fall war das Handy. Das kam ja auf, ohne dass jemand eigentlich eine richtige Verwendung dafür hatte. Niemand glaubte an den Siegeszug des Handys. Ich erinnere mich noch, dass ich in Italien die zum ersten Mal gesehen habe, mit einer Gruppe von Studenten in Florenz, wo wir fotografieren. Wir lachten uns tot über die Leute, die mit diesem Klumpen da an der Straßeneck posierten und da sprachen. Wir hätten noch nie gedacht, dass jedes kleine Kind später bei uns mit so einem Ding rumlaufen wird. Also da sind... Was hat das Handy eigentlich gebracht? Es hat einfach eine Vernetzung von Menschen gebracht, die sich eigentlich schon kannten, die aber bisher diesen Kontakt entweder direkt geführt hatten, indem sie sich irgendwo trafen, zusammenkamen, oder über Verabredungen per Post oder Telefon miteinander. Jetzt wurde es einfach viel, viel direkter, viel schneller, viel leichter möglich. Aber das Wesentliche ihrer kulturellen Empfindung hat sich dadurch nicht grundsätzlich verändert. Sie wurden nur vielleicht fauler für aktives Leben dabei. Das Handy erleichterte ihnen einfach, sich wieder in ihren eigenen Bereich zurückzuziehen. Wir sind also nicht daran interessiert, mit unserem Tun das zu befördern, also neue Mediennutzungen hervorzubringen, die die Leute weiter in die Isolation treiben. Wir wollen ganz im Gegenteil, dass die Leute wieder viel mehr miteinander zusammenkommen und sich persönlich erleben.
Mhm. Ein Unterschied ist ja in Bezug auf die Art und Weise, wie jetzt jeder persönlich sein Handy benutzt oder per E-Mail kommuniziert, dass ihr ja auch sagt, dass die Kulturpolitik als Kunstpolitik sozusagen eine Art, also eine Grundversorgung der Region mit Kunstproduktion sicherstellt. Und die Frage ist ja tatsächlich, also dann kann die öffentliche Hand in dem Sinne für Museen oder für Theater bestimmte Subventionen geben für die Aufführung, für die öffentlichen Aufführungen, für die zur Verfügungstellung von Räumen, in denen bestimmte, denen es möglich ist eigentlich Erfahrungen zu machen, die man nur durch eine bestimmte Art von Kultur möglicherweise machen kann. Und diese Handykultur, diese neuen Kulturen durch Medien werden ja nicht durch die öffentliche Hand subventioniert. Also was verändert sich denn da in der Kulturpolitik, wenn es eine Lebenskultur ist, die sich entwickelt, die dann eben eher auf einer privaten Ebene vielleicht zu verorten ist?
Ja, aber das ist doch das meiste, was wir tun, nicht? Wir kaufen doch Dinge, wir statten unsere Wohnungen aus. Wir umgeben uns mit Dingen auf einer völlig privaten Ebene, die auch privatwirtschaftlich von uns finanziert wird. Diese öffentliche Ebene, die Sie eben angesprochen haben, ist doch etwas, was zum großen Teil auch wieder von einer nur begrenzten Zahl von Menschen wahrgenommen wird, von denen, die zum Beispiel in die Oper und ins Theater gehen oder die einen Museumsbesuch machen und die nicht individuell getragen werden können, weil die Kosten viel zu gigantisch sind, um das so zu machen. Jeder Opernbesuch, wo Sie ein Ticket für vielleicht 30 Euro bezahlen, wird ja noch mit 100 Euro darüber hinaus mindestens bezuschusst, damit Sie den Platz überhaupt einnehmen können. Also da liegt einfach eine ganz andere kulturelle Tradition vor. Wir haben aus den Zeiten der höfischen Gesellschaft, in der diese Dinge entstanden. Das Museum entsteht am Fürstenhof als Kuriositätenkabinett. Das Theater entsteht am Fürstenhof als Unterhaltungsmaschinerie für die höfische Gesellschaft, die dann später in der demokratischen Gesellschaft allen Menschen zugänglich wird. Wir haben im Grunde Formen der kulturellen Lebensweise übernommen, die nie aus dem normalen Lebensgefühl einfach jetzt der Menschen herauskam, aus den Ritualen, in denen sie gelebt haben, sondern die aus der höfischen Gesellschaft mit herübergerettet wurden und eben weiter einfach leben. dafür die Subvention bereitzustellen, ist eine Aufgabe dann der öffentlichen Hand. Und sie tun das ja immer nach Maßgabe der Interessengruppen, die sie bedrängen. Da sind ja genügend Künstler da, die sie bedrängen, subventioniert zu werden und Bühnentechniker und all das. Diese ewigen Verteilungskämpfe um den Kulturhaushalt, in denen sich einzumischen, ist doch lächerlich. Weil da gibt es ja genügend Leute, die genug Druck ausüben. Wie sollten denn Studenten die Verteilung solcher Etats beeinflussen, wo schon so viele andere lebendige Interessen daran haben?
Ja, das stimmt. Also die Verteilung der Etats kann man wahrscheinlich nicht unbedingt beeinflussen, sondern sich überlegen, was bedeutet es, wenn man die Möglichkeit hat, dass man jetzt kulturelle Produkte, jetzt wie zum Beispiel Videoarbeiten, die man ja durch die Digitalisierung sehr leicht erstellen kann und ins Internet stellt, dass das in dem Sinne dazu führt, dass sich Kultur eine andere Plattform sucht, wie zum Beispiel dann das Internet. Aber ja, genau.
Ja, das ohnehin. Also es wird ja über das Handy ziemlich transparent, beziehungsweise es vergegenständlicht sich das, was eigentlich überall stattfindet, nämlich diese Art von Globalisierung. Also bestimmte Grenzen, die früher einfach wie gemeißelt standen, die werden immer permeabler. Ja. Menschen werden immer mobiler und auch die Information wird mobiler und Unterhaltung etc. Also das heißt, solche Dinge wie diese Vernetzung im Internet und diese Bereitstellung dort bei YouTube oder Clipfish und so weiter zeigt eigentlich nur, dass sich sozusagen die Masse emanzipiert hat und die treibt natürlich allerhand Blüten, die früher so gar nicht sichtbar waren, ja. Also im Prinzip kann ja jetzt jeder seinen Clip hochstellen und einfach einen Bereich visuell und auditiv bereitstellen für eine Masse von Menschen, die von der ganzen Welt darauf zugreifen können. Ja. Und das ist irgendwie eine besondere Form von Kultur und Unterhaltung und der muss natürlich auch Genüge getan werden. Oder, ja. Also das heißt, auch dort werden eigentlich Gelder sinnvoll eingesetzt. Willkommen, bin ich mir sehr sicher. Um das Ganze, sage ich jetzt mal, auch qualitativ entsprechend zu kanalisieren oder das, was qualitativ gut ist, stellenweise halt zu fördern oder zu sagen, ja, das ist besonders gut gelungen in diesem Kontext, so wie man sagt, diese Inszenierung XY, diesem Theater und so weiter und so fort, ist fördernswert oder diese Form von Kultur, ja. Und das sehe ich einfach noch nicht gewährleistet. Also, dass da ein Bewusstsein in den entscheidenden Köpfen oder bei den Köpfen, die das entscheiden, wohin das Geld fließt, sind eigentlich schon gar nicht mehr Teil dieser Kultur, in der sozusagen diese Masse, in der ich jetzt beispielsweise lebe, die kriegen das zum größten Teil gar nicht mehr mit. Mm. Die wissen überhaupt gar nicht, was YouTube ist.
Ja. Yeah. Ja. Beschäftigst du dich auch mit diesen Tools?
Ja, also ab und an schon im Zuge des Studiums ist es so, dass man jetzt so auf diese breitmassigen Medien nur teilweise zugreift. Im Prinzip macht man doch sehr spezielle Sachen. Aber sicherlich, natürlich, also ich bin ja in Anführungszeichen Kind der Technik, ich nutze natürlich auch solche Sachen. Ja. Aber mir persönlich geht es jetzt nicht darum, wenn ich jetzt irgendein nettes Video auf YouTube broadcaste, dass ich damit irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal bekomme, sondern für mich ist es letztendlich so, dass ich das irgendwie passwortschütze, Freunden zeige und dann ist das auch okay. Ja. Also ich muss jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 2 Millionen User erreichen, indem die irgendwie ein Video angucken, was vielleicht einfach nur mal spaßeshalber entstanden ist. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass diese ganzen medialen Mittel halt für uns halt vielleicht dazu gängig sind, weil wir halt irgendwie ein bisschen damit aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, wir sind ja, gehören ja auch zu der Generation, die halt jetzt mit dem Internet groß geworden sind. Und gerade so ein Studiengang oder solche Studiengänge, wie halt jetzt auch in Dieburg, also an der Hochschule Darmstadt angeboten werden, die forcieren sowas halt eben ganz stark. Und wenn man da ein bisschen offen ist, dann kann man da halt im Prinzip wirklich sehr viel, sehr viel herausholen und lernen und kriegt immer neue Wege offenbart. Mhm. Ja. Und es fällt einem dann eher am Ende schwer, sich zu entscheiden, in welche Richtung man geht, als dass man sagt, oh, hier, das ist uninteressant und das. Also das kam zum Beispiel nie hervor, ja. Mhm.
Ja, und jetzt in Bezug auf die Bestandsaufnahme, da ging es ja auch darum, dass man sich Gutachten ansieht, die eben über diese Region Rhein-Main gemacht wurden. Und da waren ja immer diese Leuchttürme dann das besondere Beispiel. Und die Frage ist tatsächlich, die Rhein-Main-Region, und das sagen Sie hier ja auch, soll sozusagen eine internationale Leuchtkraft bekommen. Das Problem ist, bisher nimmt man Frankfurt wahr, man nimmt auch den Rhein-Main-Flughafen auf eine bestimmte Art und Weise wahr obwohl es ja so ein in sich geschlossener Nukleus ist eigentlich. Aber die Frage wäre tatsächlich, was kann man mit diesen Gutachten, was konntet ihr damit anfangen mit diesen Gutachten? Wie habt ihr euch daran orientiert oder auch eine Kritik vielleicht formuliert?
Naja, das war natürlich sehr viel Papier, durch das wir da durchgestiegen sind. Und sie hatte immer diesen Grundnenner, den Sie eben schon benannt haben. Die Gutachten waren ja interessensgebunden erstellt worden. Das heißt, man wollte diese Region international wahrnehmbarer machen. Mhm. Das waren aber letztlich Wirtschaftsinteressen. Who cares, wer hier lebt, ob er international wahrgenommen wird für sein Leben? Das ist doch ein Nebeninteresse. Viel entscheidender ist doch erst einmal, ob es nicht eine Kultur gibt, die hier selber unterstützungsbedürftig ist, die also nicht zu ihrer wirklichen Entfaltung kommt, dass der ganze Lebensraum nicht in dem Maße gut lebt, wie man es vielleicht möchte. Gerade weil Sie auch sagten, Frankfurt als die Metropole, das Dorf mit den Hochhäusern, das alles dämonisiert drumherum. Und in Wirklichkeit gibt es doch sehr viele Menschen, 5 Millionen Menschen, die zu einem sehr großen Teil gar nicht in Frankfurt selber leben, die aber zu dieser Region gehören. Deswegen war unsere Fragestellung ziemlich schnell nach den Gutachten, wir gehen einfach nicht diesen Weg. Wir fallen nicht in diese gleiche Falle hinein, etwas zu machen, was internationale Sichtbarkeit herstellen soll. Wir wollen etwas zunächst mal wissen, wie ist die Kultur der Menschen hier beschaffen? Sind die Leute hier eigentlich zufrieden? Sind die eigentlich glücklich hier? Oder macht diese ganze Gegend sie krank?
Ja. Was zeichnet dann diese Region aus eigentlich?
Das kam eigentlich, Judith, das kam doch bei vielen Antworten, die wir dann bekommen haben, an Fragen und auch Essays, die geschrieben, ziemlich klar raus. Was war das Gefühl? Was hast du dich so erinnert? Was so der generelle Nenner war?
Also ich würde mal sagen, eine ausgesprochene, ja, eine Art von Distanz. Also wir sprechen jetzt von zwischenmenschlichen Ereignissen und Individualität hin oder her, aber bei sämtlichen Essays, die geschrieben wurden oder auch bei Bildern, die erklärt wurden oder analysiert wurden, es wurde einfach ganz, ganz viel Distanz und so sich abgrenzen und so, also sich quasi so ein bisschen isoliert fühlen oder auch die Isolation suchen, weil man ein Stück weit überfordert ist. Im Prinzip, ja, eine Art von Kälte hier irgendwie gespürt wird und nicht so im Sinne, ich komme jetzt nach Frankfurt rein und es breitet sich irgendwie schon das Gefühl aus, die Menschen transportieren so eine Art Warmherzigkeit oder Offenheit. Ja, also so eine Atmosphäre, die baut sich auch innerhalb einer Stadt auf. Also ich nenne jetzt mal Florenz, ja, und da steigt man aus dem Zug aus, geht aus dem Bahnhof und man ist einfach schon sehr angetan. Und die Menschen, die sind einfach irgendwie offener, gehen stärker auf sich zu. Also ich finde, Hans Putnies hat das auch wunderbar nochmal in Worte gefasst. Wenn man hier angelächelt wird, dann oder vielmehr, wenn man jemanden anlächelt, dann empfindet er das schon fast als Zumutung. Im Sinne von, was will die jetzt von mir oder der will mir bestimmt irgendwas verticken. Oder die sind total irritiert, die können überhaupt gar nicht mit positiven Gesten fast umgehen. Also die sind es eher cool und gelassen, wenn man sie anrempelt oder so, weil es ihnen sowieso 10.000, 20.000 Mal am Tag passiert.
Mhm. Das stimmt wohl. Das ist hier
bei uns sind ja sehr viele internationale Studenten. Nicht?
Ja.
Wir unterrichten zum Beispiel in dem Fach Media Production, unterrichten wir auf Englisch.
Ja.
Und deswegen ziehen wir sehr viele Studenten an, die aus Osteuropa, aus Irland, aus allen möglichen Gegenden kommen. Das heißt Fremde, die nicht schon die deutsche Vorformung haben, gut erzogene Muttersöhnchen zu sein, die immer schön ihren Mund halten, sondern die wirklich sich, na, nicht jeder, aber manche von denen haben es schon so.
Weil ich finde eher die Deutschen sehr oft sehr schlecht erzogen.
Ja, gut. Vielleicht kommt es zu
den anderen Ländern.
Na, jedenfalls sind die, denen fiel eben auf, und das hat mich so überrascht, denen fiel so auf, dass sie sagen, wo bin ich hier? Ich fühle mich so kalt überall. Überall, wo ich hinkomme, ob das jetzt Geschäfte sind oder ob das in der Straßenbahn ist oder so. Ich spüre um mich eine Kälte. Niemand guckt mich an. Ja, es gibt keinen Blickkontakt zwischen den Menschen. Und wenn ich da irgendwie lächle, dann guckt man weg und so. Ja? Also wir kamen eigentlich auf unsere Richtung, die Kultur dieser Region zu definieren, eigentlich dadurch raus, dass alle diese jungen Leute wirklich gar nicht über Technik reden. Wir dachten also eigentlich, die werden jetzt über neue Medien und sowas sich auslassen, was sie sich wünschen. Sondern sie sagten, nein, ich möchte, dass ich in meinem ganzen Weg hierher, in dem, wo ich mich in der Öffentlichkeit bewege, ein anderes Lebensgefühl bekomme. Ja? Ich möchte, dass die Leute freundlicher werden.
Ja. Ja, das ist...
Und das war unser Ansatzpunkt eigentlich. Ja? Wie können wir das erreichen, dass die Menschen hier freundlicher werden?
Ja? Yeah.
Lachen, Witze verstehen, für Ironie offen werden.
Ja, das stimmt. Genau, da möchte ich nochmal kurz wissen, die Recherche, also über 3 Monate, war sozusagen fotografisch, filmisch. Und dann wurden auch Essays geschrieben. Und ihr habt 50.000 Bilder und Videosequenzen aus...
5.000. Ja, das sind zu viele. Okay. Ganz so fleißig waren wir nicht.
5.000. Ja, das habe ich jetzt gerade noch nicht null zu viel. Aber auch 5.000 Bilder auszuwerten und zu diskutieren ist schon eine ganze Menge. Das heißt, wie groß war da die Gruppe? Wie habt ihr das organisiert eigentlich, dass dann Essays geschrieben werden konnten? Wie viele Essays wurden geschrieben? Und
160 sowas.
Ja, und wie wurde das ausgewertet? Also da, wie groß war denn die Gruppe? Also
wir machten das einfach zum Thema des Seminars.
Ja.
Also mein Seminar Media Culture, was stattfindet in verschiedenen Jahrgängen, kristallisierte sich dann um diese Frage herum, sodass also Beiträge aus verschiedenen Semestern kamen dazu. Ja, wir hatten also eine größere Zahl von halbaktiven Teilnehmern.
Ja.
Und es gab dann so eine innere Gruppe, die das mehr sondierte und redigierte dann.
Ja. Und diese Essays waren dann zu dem Thema, dass eben viele von uns Ausländer sind. Also in dem Sinne ist das ja auch eine Art von Migrationskultur, die sich dann auch versammelt, dann an der Hochschule in Darmstadt. Oder wird das gar nicht als Migrationsthema wahrgenommen?
Nee, also das ist da so durchmischt, dass man schon gar nicht mehr von Migration richtig redet. Aber wir gaben als Essay-Thema raus Paradies 2.0. Die sollten eigentlich eine Vorstellung entwickeln.
2.0? Bezieht sich das aufs neue Internet, oder?
Also Paradies 1 gibt es ja im Sinne schon von der Bibel. Also genau. Das ist sozusagen das Jenseits und ich sage jetzt mal, also ich habe es zumindest so verstanden, das Paradies 2, das findet hier auf Erden statt und da kann man ja vielleicht sich auch mal Gedanken machen, wie das wohl aussehen könnte.
Wenn es denn käme, nicht? Also wenn wir einfach mal wirklich mal träumen können und würden sagen, wir wollen diese Realität so verändern, dass wir uns hier paradiesisch wohlfühlen.
Yeah. Ja?
Ohne Hindernisse von technischen Grenzen, materiellen Grenzen, was würdest du tun, dass zum Beispiel dieses Geräusch aufhört. Das kommt vielleicht nicht über das Mikrofon, oder? Das
stimmt,
ist nicht so schalldicht, dass die Welt draußen nicht reinklingt. Also was würdest du tun, dass etwas entsteht, was du einen paradiesischen Zustand, also einen glücklichen Zustand nennen würdest? Paradies 2.
Ja? Das ist eigentlich doch, kommt mir vor wie so ein interreligiöser Ansatz, kann das sein?
Ein was?
Ein interreligiöser Ansatz.
Ja, also ich finde irgendwie so in den Essays und auch in den Gesprächen mit den Kommilitonen war das ganz realitätsnah, hatte überhaupt nichts mit Religiosität zu tun, aber Religion führt ja auch zu einer gewissen Art von Gemeinsamkeit, die man ja beispielsweise auch vielleicht als Religion bezeichnen kann im Sinne von Fußballweltmeisterschaft, denn da hatten sie ja plötzlich auch alle einen großen Nenner, wie das in Religion stattfindet. Und plötzlich waren diese Miesmuffel hier auf sämtlichen Bildern auch wunderbar zu sehen. Da wurden auch nochmal welche aus dem Archiv gezückt. Und Rhein-Main und auch Frankfurt war also ein riesiger Haufen strahlender Menschen, ja?
Ja. Ja, das stimmt. Genau, dann würde ich sagen, können wir hier doch eine Pause machen und uns ein bisschen anlächeln. Und ist das er, was wir jetzt hören?
Das ist jetzt, genau, das ist er mit Radio Number One.
Quo Vadis, Kultur Rhein-Main. Jetzt wieder zurück hier beim Gespräch Hochschule, Fachhochschule, Hochschule Darmstadt. Ja, also in eurem Konzept kritisiert ihr tatsächlich, nachdem ihr gesagt habt, bye-bye Kulturgutachten, diese Kulturgutachten, die es gegeben sind, die beziehen sich eben nur auf diese Leuchttürme und beziehen sich auf die subventionierte Politik. Mit diesen Gutachten erreicht man nicht das Lebensgefühl oder die kulturellen Lebensweisen in dieser Region Rhein-Main. Und ihr seid auch in der Lage, tatsächlich zu sagen, und das ist ja sehr interessant, das erwartet man jetzt nicht unbedingt bei Medienspezialisten, dass sie ein kritisches Konzept entwickeln in Bezug auf das Marketing, die Instrumentalisierung von Kultur, die auch durch die subventionierte Kultur zum Teil geschaffen wird. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das kann man sicher auch so sehen. Wir haben eigentlich überhaupt nichts gegen Marketing, nicht? Das ist ja nichts anderes als eine Ertastung von Verbraucherbedürfnissen und deren zielgerechte Befriedigung. Wir sind ja auch Verbraucher, also man soll da nicht so überheblich sein. Aber die Vermischung von Dingen des Kommerzes, mit denen der wirklich menschlichen Lebensweise, ist immer ein bisschen gefährlich. Also wenn man glaubt, man redet von Kultur und meint damit aber eigentlich eine bessere wirtschaftliche Stellung einer Region, dann denke ich, greift man es kurz. Wir sollten also nicht so sehr unser Interesse darauf richten, dass die Wirtschaft durch Kultur eine bessere Platzierung. Die Wirtschaft selber glaubt das überhaupt gar nicht. Also die wissen schon, dass sie zum Beispiel viel eher eine andere Steuerstruktur brauchen, um etwa in dieser Region wirtschaftlich stärker aktiv zu werden. Die wollen jetzt nicht, dass da eine neue Kulturimpulse da kommen. Das wissen die, es ändert daran nichts. Die Verquickung von wirtschaftlichen Fragen und solchen der kulturellen Rituale, des Lebensgefühls, der Lebensperspektive von Menschen ihrer ganz wirklichen Humanität, denke ich, ist ein falscher Ansatz. Und wir sind dem deswegen auch gar nicht gefolgt. Wir sagen, lass die Leute ihre Wirtschaft machen und wir denken darüber nach, was die wirklichen Lebenserfahrungen der Menschen sind und ihre Möglichkeit, miteinander umzugehen. Ja, das ist ja eine ganz unbeschadete Sache, die man aus der persönlichen Sphäre heraus auch stellen kann und fragen kann. Wir sind unzufrieden mit bestimmten Dingen und wir glauben nicht, dass es durch Produkte geändert wird. Ja? Mhm. Die ganze Welt glaubt immer, man muss nur ein neues Produkt schaffen, dann werden die Leute zufriedener sein. Aber es gibt eine tiefe Unzufriedenheit, die sich auch in den lebensgeschichtlichen Katastrophen etwa von psychischen Erkrankungen zeigt, die nicht durch Produkte zu ändern sind, sondern durch Verhaltensänderungen. Wir wollen Verhalten ändern. Judith, hm?
Sehr gut, ja. Vollkommen d'accord damit, ja.
Ja.
Aber wie wollen wir das? Vielleicht reden wir dann mal
genau.
über
das. Ja, genau. Das, der zweite Schritt in diesem Wettbewerb ist ja tatsächlich, dass man ein Konzept entwickelt, das auch realisierbar sein soll. Das wird dann im September in Form einer Ausstellung auch präsentiert. Mhm. Aber die Ausstellung X ist ja nur ein Aspekt dann dessen, was man wirklich realisieren will. Und da wäre tatsächlich die Frage, wie kriegt man jetzt, man hat ja nicht jedes Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, wo alle irgendwie freundlich sind. Wie kriegt man was, wie geht man da vor, wenn man möchte, dass Menschen freundlicher werden?
Mhm. Uns fiel etwas auf, dass hier etwas existiert bereits, das wahnsinnig unterschätzt wird. Und das ist der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Alle Leute glauben, dass dies ein Konglomerat von Schienen und Busrädern ist, die uns täglich zur Arbeit bringen oder eben ins Konzert fahren. In Wirklichkeit ist das der heimliche gemeinsame Lebensraum aller Leute im Rhein-Main-Gebiet, soweit sie sich nicht in ihr Auto einsperren und auf der Autobahn warten, dass sie weiterkommen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat also ein ganz ungeheures Potenzial, von einem Transportmedium in ein Kommunikationsmedium zu wachsen. Und da waren ein Teil unserer Recherchen war dann sehr stark gerichtet auf das Verhalten der Menschen auf dem Weg von ihrem Haus nach anderswohin. Und wir fanden auch heraus, dass wir doch eine ganz bestimmte Zeit des Tages da alle unterwegs sind. Und wie verhalten sich denn die Menschen dann, wenn sie unterwegs sind, Judith?
Also man kann das schon fast irgendwie chemisch unter Umständen erklären, dass wenn man etwas in den Raum streut, es erstmal versucht, sich gleichmäßig zu verteilen. Im Sinne von, da gibt es ja immer so diese Sitzgruppen in dem Sinne, wo sich vier Sitze gegenüber sind und man sich sozusagen zu einem kleinen Kreis zusammentut, ja, oder auch nicht. Also erstmal wird jedes dieser kleinen, in sich geschlossenen Zellen besetzt mit einer Person. Dann geht es irgendwie zur nächsten und dann kommt wieder ein Haufen dazu. Dann setzen sich die Männer gerne zu den Männern und die Frauen zu den Frauen. Und am besten nebeneinander, weil, also wenn sich Frau irgendwie einem Mann gegenübersetzen würde, ja, dann geht das ja dann schon fast, also das wird irgendwie vermieden. Also dann bleiben die fast lieber stehen, ja. Es sei denn, sie müssen wirklich sehr lange fahren und haben dann keine Lust zu stehen und dann, wenn es denn sein muss, dann quetsche ich mich dann rein und die Leute gucken dann auch so, als würde man irgendwie plötzlich das Beinchen in ihrem Revier heben. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie irgendwie in so einem Regionalexpress oder in so einem Regionalbahn einsteigen Und sie haben die Frechheit und setzen sich zu zwei Freunden, die sich dort hingeparkt haben, miteinander reden. Man setzt sich dann dazu und unter Umständen führen die gerade ein sehr intimes Gespräch, kann ja sein. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ja aber auch gerne hinsetzen, wie sie auch. Und dann ist das fast so, als würde man in deren Revier eindringen. Ja, die gucken einen dann teilweise schon sehr streng an. Beziehungsweise Blickkontakt wird vermieden, das hatten wir schon angesprochen. Und jeder kapselt sich so in seine Welt ein. Und so ein paar Einzelne, die entweder richtig durchgeführt sind, quatschen dann irgendwie jeden an, ja, und wollen einfach ein Gespräch haben und in Kontakt kommen, kommunizieren. Aber das ist nicht die Mehrheit. Entweder man redet mit jemandem, den man ohnehin schon kennt, oder man wahrt Distanz und jeder bleibt bei sich sozusagen.
Ja. Überwiegend bleibt man doch bei sich. Das Handy ist auch eine wunderbare Methode, um eine SMS zu schreiben, sich zu versenken. Man wartet an der Haltestelle mit anderen Menschen. Kein Mensch redet da, nicht? Man wartet vielleicht eine Viertelstunde, bis der Bus oder der Zug kommt und alle stieren vor sich hin, frieren und sind also isolierte Nomaden, die also den anderen nicht kennen. Wir wollen das ändern und zwar nicht zwanghaft, sondern durch Verführung. Wir wollen wirklich ausgehend von der These, dass die Menschen nicht mehr in einem normalen, bekannten Zusammenhang miteinander kommunizieren können in einer solchen Region. Sie kommen eigentlich aus kleinen Orten, aber sie sind in einem Großraum, in dem sie sich bewegen, wo sie niemanden kennen. Wir wollen, dass die Leute sich mehr kennenlernen. Wir wollen Menschen als Berufe bilden, die den Kontakt zwischen ihnen herstellen. Wir wollen also ganz neue Berufsbilder schaffen, wo Kontakte mit ihnen reisen, an den Haltestellen sind, die auf sie zugehen, die mit ihnen Kontakt herstellen und die auch ihre eigene Hemmung überwinden, dass sie mit anderen zum Beispiel in irgendein interessantes Gespräch beikommen, die aber auch Ansprechpartner sind, um ihnen zu helfen für irgendetwas. Wir wollen im Grunde die Kontrolleure abschaffen, die so sehr gehasst sind in diesem RMV und wollen an diese Stelle eigentlich Menschen setzen, die ein ganz anderes Verhalten zueinander schaffen. Dass es also zum Beispiel völlig normal wird, dass man einen S-Bahn-Zug oder einen Bus betritt und sagt erstmal guten Tag zu jemandem. Ja, dass man einfach überhaupt eine Öffnung zeigt und dabei sich den anderen als einen potenziell bereichernden Menschen öffnet. Und die zweite Ebene, und da ist Matthias dran, ist der Einsatz der Medien für dieses gleiche Ziel. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen.
Überall kleine Displays oder wie verführen Medien in der S-Bahn?
Also es ist von unserer Seite aus so angedacht, dass wir das Konzept, sagen wir mal, angesichts dessen, dass jeder schon ein mobiles Endgerät, sagen wir mal ein Handy oder ähnliches, mit sich führt oder zumindest sehr weit verbreitet ist und das doch eher ein Instrument ist, um einen in die Isolation zu bringen, gehen wir jetzt her.
Kann man jetzt Tickets kaufen mit dem Handy?
Ja, gut, das ist nett, ja. Aber das ist nichts Besonderes, ja. Das, da fangen wir, sowas beachten wir erst gar nicht, ja. Das kann man als nettes Gimmick noch mit dazu machen, ja. Okay. Aber also im Prinzip geht es darum, dass wir im Prinzip das Handy jetzt nicht mehr als Isolationsgerät benutzen wollen, sondern wir wollen das im Prinzip so einsetzen, dass man eine Art Kontaktportal damit benutzen kann. Das heißt, es wird von unserer Seite, das Konzept sieht so aus, dass es im Prinzip an jeder Haltestelle, in den Zügen, in den S- und U-Bahnen im Prinzip so eine Art Bluetooth-Spots gibt, wo man im Prinzip mit dem Handy einfach drauf zugreifen kann. Innerhalb dieser Spots, so Reichweiten von bis zu 100 Metern, kann man sich im Prinzip mit seinem Handy mit anderen Leuten unterhalten.
Okay, in der S-Bahn zum ist Beispiel. Man doch in einem begrenzten Raum. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, warum man dann das Handy als Medium benutzt, um miteinander zu kommunizieren, wenn man in der S-Bahn doch tatsächlich direkt miteinander kommunizieren kann.
Es ist halt für die Leute, die zum Beispiel eben als erste Kontaktmöglichkeit lieber vielleicht in ihr Handy gucken und schauen, wer ist denn gerade online. Das soll dann im Prinzip so aussehen wie im Prinzip diese momentanen Instant-Messaging mit Buddy-Listen. Ich sehe hier Peter und Lisa, die ich irgendwie vor 4 Fahrten kennengelernt hatte, weil sie die gleiche Interessengruppe wie ich haben zum Beispiel, sind on. Das sehe ich schon. Ich soll später auf meinem Handy auch sehen, wo sitzen die denn? In welchem Abteil sitzen die? Sitzen die bei mir im Abteil oder 4 weiter vorne? Wenn die 4 weiter vorne sitzen, gehe ich doch mal schnell bei der nächsten Haltestelle gleich 2-3 Waggons weiter vor.
Okay, aber dann kommt man ja in die Welt der Avatare. Also das würde ja bedeuten, jeder hat schon eigentlich eine andere Person oder eine Person, die sozusagen er selbst ist in der virtuellen Welt. Also die auf eine besondere Art und Weise so gestaltet ist, dass ein anderer die Person sieht und sich sagt, die will ich auch jetzt in der S-Bahn kontaktieren?
Das ist eben der Witz, dass wir keine Avatare wollen, sondern okay, der konkrete Mensch, der sich hier mit mir befindet, an der Haltestelle, der hat vorher zugestimmt, dass er in diesem, man könnte es ein Intranet des RMV nennen, in diesem Netzwerk des RMV mit seiner vollen Identität da ist. Da ist sein Gesicht, da ist sein Name.
Ja? Also tatsächlich als Person, nicht als gedoppeltes.
Nein, nichts gedoppeltes, kein Avatar, Fantasie. Nichts Fiktives. Das ist schon die Person, die kann optional eben ein Portfolio von sich oder eine Art Lebenslauf oder einfach interessante, vielleicht auch leicht provokante Punkte angeben, soweit man eben möchte. Und der User, der im Prinzip eben Zugriff auf diesen anderen hat, kann das eben einsehen. Natürlich kann man selbst bestimmen, was darf der andere sehen, was nicht. Man kann sich vorab eben als, sagen wir mal, ich bin kontaktfreudig angeben. Ja, man kann auch, wenn jemand angeschrieben wird, selbstverständlich das ignorieren. Ja, es soll auf jeden Fall eine lustige, vielleicht ein bisschen provokante Möglichkeit sein, halt auch vielleicht vorgefertigte Antworten zu nutzen. Und das ist halt dieser eine Bereich. Das wird so ein Kontaktportal. Und der zweite Bereich ist im Prinzip ein Servicebereich. Ja, das geht in Richtung POIs, das sind Point of Interest, also im Prinzip interessante lokale Punkte, die für den User im Prinzip interessant wären. Beispielsweise angenommen, ich fahre 10 Minuten, bevor ich in den großen Hauptbahnhof einfahre, zeigt mir eben das System, wenn ich es abrufe, was ist da im Umkreis für mich interessant. Ja, Hotels, Restaurants, das kennen wir alles schon, das sind im Prinzip so navigierte, interessante Punktführungen, und ich meine, man kann noch einen Schritt weitergehen und damit im Prinzip...
Wo sind diese Kontakt, also diese Point of Interest dann in der realen Welt? Kriegen die Hotels dann auch solch einen Point, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die Hotels brauchen im Prinzip gar nicht, brauchen eigentlich gar nicht so einen Point.
Das ist
so,
wie werden die denn angepeilt?
Also es ist so, dass das im Prinzip schon vorab in der Software drin ist, wo im Prinzip diese Punkte alle liegen, und indem man das abruft, kann man dann natürlich dann wahllos Informationen zusätzlich bieten, also von jetzt eben, ich habe da die Möglichkeit anzurufen, weil ich die Nummer sehe, oder schon gleich was reservieren. Mhm. Das geht dann immer weiter.
Okay, aber das muss ja nicht in der Software drin sein. Es könnte doch tatsächlich in dem Außenraum sein. Also, dass diese interessanten Orte selber etwas aussenden und man empfängt das. Und aufgrund dessen kriegt man tatsächlich eine neue Information, die nicht in der Software liegt. Das wäre doch eigentlich...
Das wäre natürlich schön. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, ja, es ist ja beides möglich. Also, es gibt ja fixe Dinge, sage ich jetzt mal, wie von mir aus Empire State Building. Es wird wahrscheinlich morgen auch noch da sein, und das ist halt schon in der Software drin, ja, und wird dann quasi nur getriggert, indem man mit dem Handy dann in diese Zone reinkommt und sich dann in das Netz einwählt.
Ja.
Genau.
Ja. Vergessen wir nicht, das größte Potenzial, das wir entfalten wollen, sind die Menschen selbst. Das heißt, wenn wir beide uns in einem Zug irgendwo treffen und kennen uns nicht.
Ach, ich bin bestimmt.
Nicht? Bestimmt würden wir uns nicht kennen, würden uns aber füreinander interessieren.
Wir würden auf jeden Fall irgendwas sprechen.
Wir beide würden vielleicht in der Lage, so etwas zu sprechen, aber vielleicht bin ich auch so eingeschüchtert von Ihrer Beredsamkeit, dass ich es gar nicht wage. Dann wäre hier über die Kontakte direkt würde eine Möglichkeit für die realen Menschen einen Zusammenhang hergestellt werden, aber auch eben über dieses Netzwerk, dieses interne Kontaktnetzwerk, könnte ich erstmal gucken, wer ist denn diese interessante Blondine da vorne? Und ich würde dann etwas über sie erfahren, dass sie zum Beispiel das Radio X hier mitmachen oder sowas. Und dann könnten wir irgendwie in Kontakt kommen.
Radio X-Sender.
Und dann hätten wir uns auch wechselseitig abgespeichert. Wir könnten weiter in Kontakt bleiben. Wir würden uns nicht mehr aus den Augen verlieren. Sie würden eben zum Beispiel mal...
Ich fahre selten S-Bahn.
Sie fahren selten S-Bahn, genau. Das ist der Grund. Wir haben uns zufällig in der S-Bahn kennengelernt. Sie werden nie wieder S-Bahn fahren. Aber Sie werden mit mir dann zum Beispiel in irgendeine Ausstellung gehen, weil Sie sagen, wollen Sie sich da mitkommen. Dann gehen wir zusammen in die Ausstellung. Ja? Also der Kontaktgedanke führt zu Lebensverhaltensänderung. Ich will nicht auf Produkte hin, ich will auf Menschen hinkommen.
Ja, das stimmt. Also da würde ich auch sagen, Rituale basieren ja darauf und funktionieren nur in einer Gesellschaft, wenn es einen Konsens gibt. Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt für Rituale, sonst würden Rituale ja gar nicht stattfinden. Also wie zum Beispiel Beerdigungen oder Hochzeiten und so weiter. Es sind alles eigentlich ritualisierte Formen. Und da wäre ja die Frage, welche Art von Konsens stellt ihr euch denn vor? Also jetzt für neue Rituale, die sich hier entwickeln müssen, die dann nicht diese Distanz sind. Eine Distanz zwischen Menschen kann ja eigentlich gar kein Ritual sein.
Also ich sage jetzt mal, also das, was einen in der Regel zu Verhaltensänderungen führt, ist entweder eine Art von Leidensdruck, ja,
den ihr habt. Okay.
Ja, und das ist ja der, das ist ja der Punkt. Aufgrund unserer Recherche haben wir festgestellt, also wir haben uns das jetzt nicht irgendwo aus dem Stern runtergeholt und abgeleitet, sondern das stand wirklich schwarz auf weiß und mehrfach dokumentiert. Also es ist einfach existent, dieses Problem. Und es hat auch mehr oder weniger jeder so geschildert, dass er darunter leidet. Und es wird wahrscheinlich schon erstmal auch, und das ist ja gesund, erstmal eine Art von zurückhaltend nutzen, ja. Aber sobald sich positive Erfahrungen einstellen, ja, und das ist natürlich auch maßgeblich die Verantwortung dann von denjenigen, die es dann wirklich realisieren und diese Software programmieren und so weiter und so fort, dass man also jetzt nicht, sag ich mal, wie so eine Art Zielscheibe rumrennt und dann irgendwelche Stalker da irgendwie am Bein hat, sondern dass es wirklich... Dass es eine Erfahrenswelt wird und dann wird es sozusagen der Kreis derer, die es nutzen und nutzen wollen und zu schätzen wissen, über positive Erfahrungen verstärkt und somit dann zum Ritual, so wie für manche einfach mittlerweile das Ritual ist. Radio, mein Gott, was ist denn das? Also es, man hätte es ja auch früher als Gehirnwäsche irgendwie betrachten können, irgendwie so Gott spricht zu uns. Also plötzlich war ja Schall übertragbar, ja, also... akustische Reize, so, was ist das denn? Und die Leute, wenn sie es nutzen und positive Erfahrungen machen.
Ja, jetzt ist es im Grunde sehr schwierig geworden, das Neue in den Medien eigentlich zu sehen, weil vieles ja tatsächlich im Internet stattfindet oder mit Tools, die man, wenn man sie nicht kennt, kriegt man diese digitale Welt gar nicht mit. Mhm. Anders als beim Radio, glaube ich. Oder? Jetzt eher als Medienexperte?
Ja, also das Radio ist in dem Sinne ja schon stellenweise auch wieder demokratisiert worden, indem es jetzt diese Podcasts gibt, ja. Also das ist ja, ja, auch da wird ein Wandel stattfinden, da bin ich mir relativ sicher. Also dass Sender nicht nur Sender ist und Empfänger nur Empfänger, sondern dass es dann eine Art Wechselbeziehung plötzlich gibt.
Ja.
Also nicht dieses One-to-Many, so diese sternförmige, sondern wirklich so eine Vernetzung, ja, genau.
Mhm. Ja. Und was passiert, wenn es irgendwann keine S-Bahnen mehr gibt und wir durch die Luft schweben?
Dann müssten wir schon in einem Second Life leben, wenn das denkbar wäre. Dann wären wir dematerialisiert. Nein, im Gegenteil, ich setze auf die Zukunft des RMV. Denn ganz bestimmt, denn wir werden wesentlich mehr durch die Anforderungen der Klimaentwicklung nachdenklich werden, dass der Individualverkehr doch etwas ist, was man überwinden kann. Und wenn das öffentliche Transportnetz ein Kommunikationsnetz ist, dann sind wir auch viel lieber da drin, dann ist es viel attraktiver. Wir lernen Menschen kennen, wir tauschen uns aus, wir drücken uns aus. Das ist die Zukunft.
Ja.
Glaube ich fest.
Ja, wunderbar. Dann, wir sind jetzt in dem Sinne ja schon am Ende der Sendung. Jetzt haben wir ja eine Stunde gesprochen. Und spielen jetzt noch ein Stück, das Matthias gerade aussucht von seinem iPod.
Ja, genau.
Das macht es hier echt komplizierter, aber du hast den Track gefunden, ja?
Ja, ich habe alles bereit.
Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Danke
und
auch.
Wünsche auch, auch viel Erfolg noch im Rahmen des Quo Vadis Studentenwettbewerbs. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Und ja, dann Hans Putnis, Judith Winkler und Matthias.
Gottschlicht.
Okay, wunderbar. Danke. Ciao.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Don't be blind. gray surprises of our days, singing in caves.